Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Schön, dass ihr heute Morgen hier seid und dass wir zusammen Gottesdienst feiern können. Nachdem Steffen und Helmut aus unserem kleinen Predigerkurs schon hier oben standen, freue ich mich, dass ich heute Morgen hier stehen darf. Könnt ihr erkennen, was das ist? Genau. Vielleicht ist das auch noch was anderes. Meine Frau und ich waren im vergangenen Herbst an der Nordsee im Urlaub. Wir bekamen überraschend Besuch von unserem Schwager und unserer Schwägerin mit ihrer kleinen Tochter Emma. Sie war damals 2,5 Jahre alt. Emma hatte eine ganz besondere Vorliebe für Schokolade, am liebsten die kleinen bunten. Wenn es nach ihr gegangen wäre, hätte sie den ganzen Tag nur davon genascht. Wenn es dann zu viel wurde, bekam Emma ein Süßigkeitenverbot, was ihr natürlich überhaupt nicht in den Kram passte. Wie jetzt auch an diesem besagten Nachmittag war das Süßigkeitenverbot schon lange ausgesprochen. Wir saßen also im Wohnzimmer, wir lasen etwas und unterhielten uns, während Emma durch die Wohnung tobte. Es war laut, es war wild, es war nicht zu überhören. Und plötzlich Ruhe. Nichts mehr. Wir fragten uns, was ist denn hier los? Wir riefen, Emma, Ruhe. Ich machte mich auf den Weg, was heißt auf den Weg, wir hatten eine kleine Wohnung mit mehreren Zimmern, also ich ging von Zimmer zu Zimmer und suchte Emma. Ich fand sie bei uns im Schlafzimmer. Hinter einem Koffer an der Wand, das hatte sie sich so ein bisschen zurechtgezogen, saß sie, ich sah nur ihren Kopf und sie lachte. Wie ich näher zu ihr hinkam, sah ich, was sie im Schoß liegen hatte. Smarties. Die hatten wir vorher sehr gut versteckt und es ist uns bis heute ein Rätsel, wie sie die gefunden hat. Als sie mich sah, lachte sie. Als ihre Eltern hinzukamen, fühlte sie sich ertappt und hatte, ich denke mal, ein bisschen ein schlechtes Gewissen und war ein bisschen verlegen. Aber sie hatte der Versuchung einfach nicht widerstehen können. Sie wollte diese Dinger unbedingt haben. So hatte das für Emma natürlich keine weitreichenden Konsequenzen. Aber das ist nicht immer so. Wir sehen, für manche sind das eben nicht nur Smarties, sondern vielleicht die bunteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Kommen wir zum vorgeschlagenen Predigtext für den heutigen Sonntag. Er steht in 1. Mose 3, und das sind die Verse 1 bis 19, überschrieben mit der Sündenfall. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zur Frau. Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zu der Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre. Und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Da wurde ihnen beide die Augen aufgetan und sie wurden gewahrt, dass sie nackt waren. Und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckt mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du sollst nicht davon essen? Da sprach Adam, die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott zu der Frau, warum hast du das getan? Die Frau sprach, die Schlange betrog mich, so dass ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange. Weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zu der Frau sprach er: Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären, und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen. Verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zu Erde werden. Amen. Ich habe die Predigt überschrieben oder die Überschrift gegeben, der Sündenfall in 4 Akten. Ja, liebe Gemeinde, glaubt ihr, dass diese Geschichte sich so zugetragen hat, wie wir sie gerade gelesen haben? Es gibt Menschen, die meinen, der Bericht vom Sündenfall sei bildhaft und nicht wörtlich zu verstehen. Sie zitieren dabei die sprechende Schlange als Beweis. Könnt ihr die Geschichte, wie die Schlange Eva betrug, als Tatsache anerkennen? Der Apostel Paulus war der Meinung. Er schreibt im 2. Korintherbrief: Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte, mit ihrer List so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Ebenso wie der Apostel Johannes in Offenbarung 12. Er schreibt: Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt, und er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Auch ist die Schlange nicht das einzige sprechende Tier in der Bibel. Erinnern wir uns an den Esel, der mit Bileam sprach, können wir im Mose nachlesen. Und dass Petrus diese Stelle wörtlich nahm, können wir im 2. Petrusbrief nachlesen. Also, diesen 3 Aposteln wurde durch den Heiligen Geist eingegeben, so zu schreiben, wie sie es taten. So können und sollten wir, denke ich, auch davon ausgehen, dass diese Geschichte vom Sündenfall sich genauso zugetragen hat, wie wir es gerade gelesen haben. Der erste Akt, die Verführung. Die Verführung der Frau durch die Schlange. Die Schlange war also niemand anderes als der Teufel, als Satan. Die Frau, die steht für uns alle. Die Schlange steht für das, was unsere Begierden weckt, uns anstachelt, etwas haben zu wollen. Im Predigtext sehen wir anschaulich, wie das gehen kann. Das, was man nicht hat, weckt den Appetit, es zu besitzen. Die Frucht steht dafür, oder die Smarties. Wenn wir den Text so ansehen, da sind wir mittendrin. Da sind wir es, die im Garten stehen und auf die Frucht schauen. Wir hören dann die Stimme hinter uns, wenn wir auf die Frucht schauen. Greif zu. Was ist schon dabei? Nimm dir, was du gerne hättest. Halt dich nicht zurück. Denk an dich. Du hast es dir verdient. Hauptsache, du fühlst dich gut. Wenn du dich gut fühlst, dann kann es ja nicht verkehrt sein, wird uns heute oft suggeriert. Ich habe den Eindruck, manchmal verwechseln wir Gefühl mit Realität. Von was lassen wir uns heute versuchen? Nun, wenn die Bibel von Versuchung spricht, geht es immer darum, von Gott weggezogen zu werden. Weg von dem Vertrauen, weg von dem Gehorsam, weg aus von seiner Liebe, raus aus seiner Beziehung, die Gott gerne mit uns hätte. Das ist heute nicht anders wie damals. Nur die Verpackungen haben sich heute geändert. Was könnten die heutigen Versuchungen sein? Mir fällt die Selbstinszenierung ein. Die Karriere ist das Wichtigste in unserem Leben. Für den einen oder anderen Ernährungs- oder der Fitnesskult. Dauerablenkung durch Medien. Alles ist so gebaut, dass wir keine Stille mehr aushalten. Dass wir ein Suchtpotenzial entwickeln können. Dadurch kann unser Gebet, unser Bibellesen verstümmern, verkümmern. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn ich abends von der Arbeit komme und denke, mal eben 10 Minuten, Viertelstunde ausspannen, nehme ich das Handy und gucke ein paar Filmchen. Ruckzuck ist eine Stunde weg oder anderthalb Stunden. Und am Ende weiß ich gar nicht mehr, was ich am Anfang gesehen habe. Im Prinzip alles nur Quatsch, was ich da gesehen habe. Die Zeit ist weg. Oder vielleicht haben wir den Materialismus und Konsum. Wir identifizieren uns über unseren Besitz, über die bekannten Statussymbole. Mein Haus, mein Auto, mein Boot, heute vielleicht mein Handy, mein Fahrrad und was man auch immer noch dazu nehmen könnte. Ihr wisst selber, was euch betrifft. Oder wir suchen häufig Sicherheit im Geld statt in Gott. Ich frage, überfordern wir vielleicht manchmal auch unsere Kinder, nachdem sie aus der Schule kommen? Dann geht es in den Reitunterricht, Klavierunterricht, zum Fußball oder in einen Sportunterricht anderer Art oder zu einem Hobby. Gute Noten um jeden Preis, um einen möglichst guten Beruf zu erlernen. Der Terminplaner unserer Kinder ist wirklich voll. Und dann kommt der biblische Unterricht in der Kirche, der Konfirmationsunterricht. Dann diskutieren wir manchmal darüber, ob 2 Jahre Konfirmationsunterricht zumutbar wäre, einmal die Woche. Ob das heute noch zeitgemäß ist. Ich will damit ja nicht sagen, dass die Dinge, die ich eben genannt habe, grundsätzlich verkehrt sind. Es ist ja gut, einen Beruf zu haben. Es ist auch gut, in Sportunterricht zu gehen. Aber die Frage ist, wo setze ich meine Prioritäten? Was nutzt mir mein Beruf in der Ewigkeit? Ich denke nicht sehr viel. Oder manchmal stellt sich die Frage, bleibe ich lieber am Sofa liegen? Oder gehe ich in den Bibelunterricht? Oder bleibe ich am Sofa liegen und gehe in den Bibelkreis? Manchmal bin ich auch zu bequem, um Zeugnis abzugeben, um mich anzuecken, um Konflikte zu vermeiden. Ich könnte da noch viele Punkte aufführen. Vermutlich findet sich jeder von uns bei irgendeinem Punkt angesprochen. Weil der Satan hat seine Methoden bis heute nicht geändert, denn sie funktionieren. Deshalb müssen wir damit rechnen, dass diese Methoden mich, euch alle, dass er uns mit diesen Methoden um den kleinen Finger wickeln will. Also passen wir auf. Jeder von uns weiß, was seine süße Frucht ist, die er gerne hätte. Und doch, sobald wir das Ersehnte besitzen, verliert es schnell an Bedeutung. Und nach kurzer Zeit geht alles von vorne los. Erkennen wir uns, erkennt ihr euch an Adams und Evas Stelle im Paradies wieder? Der zweite Akt, die Entlarvung. Was kann passieren, wenn man sich nimmt, was man will, den Versuchungen erlegen ist? Mit all den Dingen, die wir meinen haben zu wollen, geraten wir leicht in den Teufelskreis der Konsumgesellschaft bzw. der Konsumindustrie. Wir machen Schulden. Der letzte Urlaub ist noch nicht bezahlt, da steht schon der nächste vor der Tür. Oder das Handy, das Fahrrad, die Klamotten, was auch immer da bei euch ansteht. Und wenn dann etwas Unerwartetes passiert, Krankheit oder Jobverlust, dann ist man schnell arm dran. Der Philosoph und Schriftsteller Richard David Brecht beschreibt das so. Sie kaufen Dinge, die sie nicht brauchen, um Leute zu beeindrucken, die sie nicht mögen, mit Geld, das sie nicht haben. Das weitaus größere Problem jedoch, denke ich zumindest, ist, dass diese Dinge oder Versuchungen oder unser Verhalten uns sehr oft von Gott entfernen. Er spielt ja nur noch die zweite oder dritte Geige. Oder wir vergessen ihn ganz. Wir reduzieren ihn auf einen Gottesdienstbesuch in der Woche. Wohlmöglich noch aus Pflichtbewusstsein. In unserem Predigtext hat der Griff nach dem zu viel nicht funktioniert. Gott, der Eigentümer des Gartens, hat Adam und Eva erwischt, obwohl sie versuchten, sich zu verstecken. Was passierte weiter im Paradies? Der eine schiebt die Schuld auf den anderen. Die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Die Schlange betrog mich, sagt die Frau. Am Ende war also keiner schuld. Aber die Frucht war trotzdem weg. Solches Schuldvermeiden ist auch heute noch weit verbreitet. Denkt mal an euren Alltag, in der Arbeit, in der Schule oder in der Ehe. Fallen euch Situationen ein, auf die das zutreffen könnte? Mir fallen zumindest bei mir Dinge ein, ich rede mir jetzt mal von der Arbeit, wenn ich an irgendwas verstrickt bin, was nicht so ganz astrein gelaufen bin, wo ich meine Hände mit im Spiel habe, dann sage ich schon mal, ach, wer Schuld hat, ist doch jetzt nicht so wichtig. Hauptsache, wir lösen jetzt erstmal das Problem. Oder wer kennt den Spruch oder die Ausrede, ich hatte keine Wahl, ich musste doch den Kunden belügen. Also ich habe festgestellt, wenn ich mit unseren Kunden spreche und offen mit denen darüber rede, was schiefgelaufen ist, finden wir immer eine konstruktive Lösung. Und dass das Belügen des Kunden aus meiner Sicht gar nichts bringt. Oder wer kennt es nicht, alle machen das. Vielleicht die Mehrkilometer in der Steuererklärung, ein sogenannter Kavaliersdelikt. So bin ich halt. Das ist doch heute normal. Keiner lebt mehr so streng, wie es in der Bibel steht. Mein Lieblingsspruch könnte sein, ich habe halt so ein Temperament. Leute, die mit mir mehr zu tun haben, wissen, was ich meine, wenn man schon mal aus der Hose geht. So bin ich halt. Aber an diesen wenigen Ausreden oder euch fallen gewiss noch viele mehr ein, erkennen wir, dass wir doch noch Veränderung brauchen. Mir fallen zum Beispiel auch Vertreter in der Öffentlichkeit ein. Das sind wahre Meister unterwegs, die uns in einen Irrgarten aus rhetorischen Floskeln führen. Da weiß keiner mehr, was sie eigentlich gesagt haben oder was sie sagen wollten. Das kann man sogar irgendwo lernen. Also früher habe ich meinen Kollegen immer empfohlen, sie sollten mal den Kurs bei der VHS besuchen, sicheres Auftreten bei vollkommener Ahnungslosigkeit. Manche suchen den Kurs bis heute. Den gibt es natürlich nicht. Aber ich hatte den Eindruck, bei uns in meinem Umfeld hätten viele den Kurs besucht. Aber wir können tun, was wir wollen. Allzu oft fallen wir eben doch auf. Und wie ist es bei Gott? Bei Gott nutzt uns keine Ausrede. Er kennt uns und wir können nichts verbergen. Genau wie damals Adam und Eva. In Vers 5 stellt der Satan ihnen in Aussicht, dass sie sein werden wie Gott. Dieser Spruch oder dieser Vers, der fiel mir ein, als ich neulich auf einem Vortrag war, über Transhumanismus, der Mensch 2.0, das Verschmelzen von Mensch und Maschine, von Dr. Markus Blietz. Also erstaunlich, was da heute alles möglich ist. Wir können einen künstlichen Arm schon mit unserem Gehirn steuern. Und viele andere Dinge, ich will da jetzt gar nicht weit ausholen. Aber was mich wirklich erschreckt hat an diesem Vortrag ist, dass auf dem Gebiet an der Unsterblichkeit des Menschen geforscht wird. Da wird versucht, den Mensch in eine halbe Maschine zu wandeln und ihm dann im Cyberspace noch irgendwie geistig zu vernetzen. Also nur ganz grob, ich will das wie gesagt nicht ausführen. Aber das sind Wissenschaftler, die einen Gott ablehnen, möchten den Menschen unsterblich machen und möchten sich, das sagen die auch, selber wie Gott vorkommen. Sie sehen also die Unsterblichkeit des Menschen nur als eine Stufe der Evolution und wollen die nächste Stufe ein wenig beschleunigen. Daran forschen sie. Ich frage mich dann, wenn sie es denn schaffen würden, auf irgendeine Art und Weise den Mensch unsterblich zu machen, wer entscheidet denn dann, wer unsterblich wird? Vermutlich der mit dem dicksten Portemonnaie, der es sich leisten kann, unsterblich zu sein oder was auch immer. Will ich in dieser Welt, wie sie jetzt ist, will ich da wirklich unsterblich sein? Möchte ich immer hier leben? Hier in Deutschland geht es uns vermutlich sehr gut, aber wenn wir in viele Teile unserer Erde schauen, weiß ich nicht, ob das erstrebenswert ist, für immer hier zu bleiben. Mir fiel in dem Zusammenhang noch der Turmbau zu Babel ein. Wie die Menschen auch sich Gott nähern wollten, ihn erreichen wollten. Ich frage, wie lange wird sich das Gott noch anschauen? Der dritte Akt, die Konsequenzen. Anders als bei Emma waren die Konsequenzen drastisch. Die Strafe im Predigtext folgt auf dem Fuße. Adam und Eva mussten schmerzhaft lernen, dass Gott Sünde bestrafen muss, weil er heilig ist, weil er die Sünde hasst. Und doch anders, als man vielleicht erwartet hätte, wurden Adam und Eva nicht sofort getötet, sondern aus dem Paradies vertrieben. Gott vertrieb sie aus dem wunderbaren Lebensraum, aus dem Garten, aus seiner unmittelbaren Nähe. Gott machte die Tür zu und der Tod kam in die Welt. Wir haben es eben in Römer 5 gelesen. Sinngemäß, wie durch die Übertretung des einen, die Verdammnis, der Tod über alle Menschen gekommen ist. In Vers 17 lesen wir über die Verfluchung des Ackers. Verflucht sei der Acker um deinetwillen, mit Mühsal sollst du dich von ihm ernähren dein Leben lang. Kommen wir vielleicht deswegen abends so erschöpft von der Arbeit? Sind wir deswegen so belastet mit allem und fallen tot ins Bett? War es das wert? Werden sich Adam und Eva gefragt haben, wie sie im Schweiß ihres Angesichts auf dem Acker saßen, außerhalb des Paradieses. Ja, war es das wert? Untreue in einer Beziehung, Steuerbetrug, Überschuldung, das kurze Erfolgserlebnis und vieles mehr. Die innere Leere, die dann kommt, die immer wieder mit neuen Dingen gefüllt werden muss. Die Menschen, die wir eventuell übervorteilen, beleidigen, wenn vielleicht auch ungewollt. Und jetzt, was machen wir jetzt? Der vierte Akt, der Ausweg, Gottes Suche nach den Menschen. Adam und Eva begaben sich auf eine Einbahnstraße, als sie die einzige Bedingung, die Gott ihnen gesetzt hatte, missachtete und vom Baum der Erkenntnis aßen. Hier beginnt übrigens der Konflikt zwischen Gut und Böse, der bis unsere heutige Zeit anhält. Ich lese nochmal Vers 15. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Dieser Vers hat große Bedeutung, denn er kündigt den Kampf zwischen Gut und Böse an, der bis sich wie ein roter Faden durch die Bibel zieht. Der Same der Frau oder der Nachkomme der Frau wird als Hinweis auf die jungfräuliche Geburt von Jesus verstanden. Er bezieht sich auf jemanden, der ohne menschliche Vaterschaft geboren wird, also auf Jesus. Sonst hätte man vom Samen des Mannes geschrieben, wie damals üblich. Du wirst ihn in die Ferse stechen, verweist auf das Leiden und den Tod von Jesus am Kreuz. Doch das Zertreten des Kopfes steht für Jesus Sieg über Satan und Sünde. Den endgültigen Sieg wird Jesus bei seinem zweiten Kommen erringen. Jeder Mensch, jeder von uns ist an diesem Kampf beteiligt. Jeder hat mit Versuchungen zu tun. Jeder sollte sein Bestes tun, um als Sieger daraus hervorzugehen. Bevor Jesus in die Welt kam, gab es nur eine Möglichkeit, den Kampf zwischen Gut und Böse zu gewinnen. Durch Gehorsam gegenüber Gott, durch Erfüllung des Gesetzes. Das schafft natürlich keiner von uns. Oder wie seht ihr das? Paulus schreibt in Römer 3, da ist keiner, der nach Gott fragt. Gott sei Dank haben wir einen anderen Ausweg. Durch Jesus Christus ist der Weg der Erlösung geöffnet. Er war gehorsam bis in den Tod. Er nahm die Strafe auf sich, die wir verdient hätten. So kommen wir zurück in die Nähe Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, der als Sohn Gottes für unsere Schuld gestorben und auferstanden ist. Und darum lesen wir auch in Römer 5, Vers 18, wie schon eben in der Schriftlesung, wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Gerechtigkeit gekommen, die zum Leben führt. Der Weg, die Tür steht uns wieder offen in die wunderbare Gemeinschaft mit Gott, schon jetzt und vor allen Dingen in Ewigkeit. Viele Geschichten und Romane handeln von der Suche des Menschen nach Gott. In der Bibel ist es genau umgekehrt, Gott sucht den Menschen. Als Gott in den Garten Eden betritt und Adam und Eva versteckt unter den Bäumen sitzen, ruft er, wo bist du? Dieser Ruf, wo bist du, klingt bis heute nach, bis heute Morgen hier in diese Kirche. Wäre es nicht tragisch, wenn du oder wenn ihr diese suchende, liebevolle Stimme Gottes überhören würdet, nur weil wir uns durch die Versuchungen dieser Welt ablenken lassen? Auch wenn du schon Christ bist oder gerade weil du Christ bist, wird die Schlange versuchen, dich von Gott wegzuziehen. Was können wir dagegen tun? Oder was könnten wir dagegen tun? Räumen wir Gott Zeit ein, suchen seine Nähe und lassen uns dadurch verändern. Es kann auch hilfreich sein, die Gemeinschaft mit anderen Christen zu suchen oder die eigenen Schwachstellen vor Gott zu benennen und diese im Gebet konkret vor Gott zu bringen und ihn um Schutz zu bitten. Was sind deine Smarties? Wo merkt ihr persönlich, dass euch etwas von Jesus wegziehen will? Amen. Wir beten. Herr Jesus, habe Dank, dass du uns die Tür wieder geöffnet hast, in die Gemeinschaft mit unserem Vater. Du weißt auch, wo wir uns etwas von dir wegziehen will, was uns zieht, was uns daran hindert, Gemeinschaft mit dir zu haben. Hilf uns, diesem entgegenzuwirken. Amen.
Wir wollen gemeinsam Fürbitte halten. Herr, hab du Dank für den heutigen Morgen, für den heutigen Tag, den wir aus deiner Hand empfangen. Hab du Dank für das Wort, das du zu uns sprichst, ja, und das auch schon mal den Finger in die Wunde legt, unseres persönlichen Lebens, der Dinge, wie wir mit unserem Nächsten umgehen. So wollen wir dich bitten, schenke du uns deinen Heiligen Geist, vor allen Dingen auch Kraft, im Alltag und in der Begegnung mit unserem Nächsten, ja, Zeugnis für dich zu sein und die Dinge auch zu unterlassen, die uns von dir trennen. Dass wir in rechter Weise ja an deiner Hand durch den Alltag gehen können und dass du uns immer wieder offene Augen und offene Ohren schenkst, dass wir erkennen, wo wir auf dem Holzweg sind. Herr, schenk du uns ein offenes Herz, dich zu erkennen. Dich zu erkennen in unserem Nächsten, Herr, in den Menschen, in unserem Umfeld, am Arbeitsplatz, Schule, Ausbildung, Beruf, in der Nachbarschaft, in der Familie. Herr, schenke, dass wir rechte Begleiter sein können, wo Menschen krank sind, wo Menschen traurig sind, ja, und dass du sie auch trösten kannst, Herr, dass du ihnen Hoffnung gibst und Heilung gibst, wo es sein soll. Herr, du siehst auch die Menschen, die in Verfolgung leben, um deines Namens willen, die sich verstecken müssen als Gemeinde, im Verstecken dein Wort lesen müssen. Wir wollen dich für sie bitten, schenke, dass du ihnen beistehst und ihnen Hoffnung gibst und deine schützende Hand über sie hältst. Herr, du siehst auch die vielen Konfliktherde auf dieser Welt, siehst, wo Menschen leiden, wo Menschen sterben für das Machtstreben von anderen. Und ich bitte, schenke, dass du denjenigen, die die Möglichkeiten haben, ja, den Willen gibst, Leid zu beenden, Tod zu beenden, Krieg zu beenden. Herr, schenke Auswege und ja, dass die Menschen dort Hoffnung haben können. Herr, alles, was uns sonst noch in den Sinn kommt, was uns persönlich bewegt, beten wir gemeinsam im Gebet, das du uns gegeben hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Nun geht in diesen Sonntag und die neue Woche mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.